Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview-Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrath, SEO at its best. SEO-Haus, stay tuned.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im wunderschönen sonnigen Berlin ist Jens Hautrath und auf der anderen Seite ist
Lisa Stober
aus dem schönen
Karlsruhe, andere Seite von Deutschland.
Ja, aber auch sonnig und schön. Aber wir sind heute nicht alleine, wir haben uns für ein spannendes und gar nicht mal so fachliches, aber trotzdem sehr, sehr wichtiges Thema eine nette Gästin eingeladen und zwar die Sarina. Hallo Sarina.
Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf heute.
Schön, dass du da bist. Dann erzähl uns doch mal so 2-3 Worte über dich.
Ja, gerne. Ich bin Sarina, 33, auch aus dem schönen Süddeutschland, ganz in der Nähe von Lisa, tatsächlich aus Ludwigsburg. Ich bin selbstständig seit 2021 im Kommunikationsbereich. Davor habe ich einige Jahre in der Unternehmenskommunikation bei so diesen typischen schwäbischen Mittelständlern gearbeitet und biete im Prinzip viele dieser Themen auch weiterhin in der Selbstständigkeit an. Ich biete auch zu einem gewissen Maß SEO-Texting an, Kommunikationsberatung und Kommunikationsdienstleistungen. Und mein Hobby ist in meine Selbstständigkeit mit eingeflossen. Ich bin Buchautorin und genieße es, dass ich jetzt in der Selbstständigkeit die Zeit und die Möglichkeit habe, ja auch dieses Thema und diese Leidenschaften zu kombinieren und mit einfließen zu lassen. Ich habe die Firma gemeinsam mit meinem Mann. Mein Mann ist ITler, hauptsächlich in der IT-Security tätig. Und gemeinsam haben wir eben oft die Möglichkeit, ja, Kundenprojekte gemeinsam zu machen. Wir haben da eine recht klare Aufteilung. Er ist in dem technischen Bereich. Ich bin im content-strategischen Bereich tätig. Ergänzen uns da sehr gut, haben auch so oft eine spannende Dynamik natürlich, weil wir zusammen leben, zusammen arbeiten, da auch oft natürlich uns ja, überlegen, wie viel wir jetzt über die Arbeit reden, wann wir das vielleicht abgrenzen, wie viel wir auch zusammenarbeiten wollen und wie viel auch jeder seine eigenen Projekte braucht. Also das sind immer so Themen bei uns im Großen und Ganzen. Genießen wir dieses Setup aber sehr und haben vor, das noch sehr lange so zu machen.
Das ist sehr schön. Ganz kurz zu den Büchern. Fachbücher oder Belletristik?
Fachbücher tatsächlich, also im weiteren Sinne aber. Ich erzähle es ganz kurz, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, kann ich auch gerne noch mehr erzählen, aber das ist, kann ich sehr schnell ausufern, dieses Thema. Also angefangen hat es mit einem Wertethema, vielleicht sogar ein ganz netter Einstieg. Ich habe in der Unternehmenskommunikation von Stihl gearbeitet. Ist dieser Motorsägenhersteller, für alle, die es nicht kennen. Habe da auch sehr gern gearbeitet, war ein tolles Unternehmen und war ich auch mit den Werten sehr d'accord größtenteils. Es gab aber ein Thema, was mich nicht losgelassen hat und das ist die Abholzung des Regenwalds, an dem natürlich die Stielsägen nicht schuld sind, aber als Werkzeug genutzt werden. Und ich habe eben mich sehr tief in diese Diskussion damals reingefressen und habe irgendwann entschieden, dass ich gemeinsam mit einer NGO, die dort vor Ort tätig ist, dorthin reise und mal, also wie so eine investigative Reporterin, der Abholzung des Regenwalds auf den Grund gehe und mal wirklich die Perspektive der Menschen vor Ort hören möchte, was das mit ihnen macht, wie das ihr Leben verändert und sozusagen meine Augen anbieten für alle, die da jetzt natürlich nicht hinreisen können, um das zu erklären und zu transportieren. Und das ist so mein Ansatz auch bei meinen anderen Büchern. Das ist so ein Storytelling-Ansatz, dass ich vor Ort bin oder mich mit einem Thema beschäftige, aber bewusst und das auch so markiert, nicht als absolut fachliche Expertin, die so tief in ihrem Fachbereich drin ist, dass sozusagen die Kommunikation mit den LeserInnen oder ja anderen Menschen schwer ist, sondern als jemand, der noch weiß, wie es ist, nicht so viel Ahnung von dem Thema zu haben, sich aber reingearbeitet hat. Also das ist immer so mein Ansatz und da entsteht auch gerade ein weiteres Buch. Und es entsteht noch ein anderes Buch parallel. Auch da sind wir beim Thema Werte, in dem es bei mir darum geht, was ich aus meiner Depressionserkrankung gelernt habe. Also das gehört auch zu meinen Werten, dass ich das nicht verschweige, sondern kommuniziere und auch ja, meine Erfahrung teilen möchte, um sozusagen eine Stimme zu vielen Stimmen, die es zu diesem Thema gibt, hinzuzufügen. Also da seht ihr schon, Wert Transparenz, lernen über Geschichten, Botschaften transportieren über Geschichten, das ist mir sehr wichtig in meiner Arbeit.
Exakt, nee, finde ich sehr schön. Und dazu sind wir eigentlich auch bei unserem Thema, da sind Lisa und ich gekommen, irgendwie beim Rahmen unserer, wir sprechen mal so eine halbe Stunde, bevor wir aufnehmen, über Gott und die Welt. Und da kam das Thema mehrmals, wie man eigentlich so mit Werten umgeht in der Arbeit. Also jetzt erstmal sowohl als Selbstständiger, welche Art von Aufträge gibt man an, welche Licht an, wie weit geht man, wo kommen Sachzwänge rein und das Gleiche dann natürlich jetzt auf unserer Seite etwas größer, 22 ist jetzt nicht riesig, da gibt es weit größere, aber jetzt trotzdem haben wir da natürlich auch immer so Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Gegebenheiten, Verantwortungen, die man hat und Dinge, die man eigentlich machen möchte oder nicht machen möchte. Und da dachten wir, eigentlich ist es auch mal ein spannendes Thema, mal ein komplett nicht fachliches. Also wenn ihr Fachinfo heute könnt, dann abschalten, kriegt ihr heute nicht. Dafür ein paar andere Sachen. Da gibt es natürlich auch kein richtig und falsch, sondern es gibt nur Perspektiven, die man mitbringen kann. Also ihr könnt auch am Ende sagen, spannende Perspektiven, davon habe ich was gelernt. Ich sehe es aber komplett anders. Das ist absolut okay, weil es ist ein hoch individuelles Thema. Aber ich glaube, wenn man bei den Personen, mit denen man zusammenarbeitet, auf eine halbwegs gleiche Werteebene trifft, kann man gut zusammenarbeiten. Wenn man das ist jetzt egal, ob Kunde ist, Lieferant ist, Mitarbeiter ist, wie auch immer, das sind die Menschen, mit denen man einfach zu tun hat. Wenn man diese Werteebene nicht hat, funktioniert es dauerhaft meistens nicht, weil die daraus entstehenden Konflikte nicht auflösbar sind. Und darum geht es nicht darum, dass der eine oder andere richtig oder falsch ist, sondern es passt einfach nicht zusammen. Also komplett an der Fall wertfrei, beim Wert zu bleiben. Genau. Aber jetzt wollte ich erstmal an euch zwei übergeben, um mal zu sagen, so wie seid ihr an das Thema quasi, komme ich in den Fragemodus rein, ist auch doof. Eigentlich wollte ich ja gedacht, Sarina, ich übergebe es einfach an dich. Sonst
muss ich übernehme nicht gerne. Zurückziehen
aus der Rolle, genau.
Ich übernehme gerne. Kleine Ergänzung zur Geschichte von Sarina und mir. Wir haben uns tatsächlich, also ich bin jetzt ja auch seit dem Jahr 2021 nebenberuflich selbstständig gewesen und seit Anfang 22 auf dem Weg in die Vollzeitselbstständigkeit gewesen. Und auf diesem Weg lernt man einfach unheimlich viel über sich selbst auch. Ne? Man denkt, man geht los und möchte ja ein Unternehmen gründen, aber da fängt man erstmal an, an seiner Basis zu arbeiten. Und auf diesem Weg habe ich mich unterstützen lassen durch verschiedene Coachings und in dem Bereich habe ich Sarina getroffen. Ja. Und Sarina und ich, um wieder auf die Werte zurückzukommen, sind halt mit unseren Werten halt sofort, haben sofort gematcht. Also wir haben sofort festgestellt, dass uns solche Sachen wie Offenheit, Ehrlichkeit, auch Zuverlässigkeit und so weiter, wo ich auch tatsächlich auch schnell in meinen Unternehmenswerten drin bin, super wichtig sind. Und das war halt einfach auch eine wunderschöne Ebene. Und ja, uns beiden ist dann aufgefallen, dass die Werte eben natürlich nicht nur für uns als in meinem Fall Solo-Selbstständige oder für Sarina in ihrer GbR wichtig sind, sondern eben auch in unserem Leben, in unserem ja, Alltag ne, integriert sein müssen. Gerade auch zum Beispiel, um die Waage zu halten zwischen wie viel arbeite ich, wie viele Stunden arbeite ich nicht. Theoretisch könnte man als Selbstständiger ja 24/7 arbeiten. Und so weiter. Und da würde ich gerne mal wissen, Sarina, wie denn du das schaffst, wie du das in deinem Alltag integrierst.
Also ich habe da, glaube ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, was sehr Untypisches gemacht, wo ich auch ein bisschen drüber lachen kann heute. Ich habe mir tatsächlich am Anfang meiner Selbstständigkeit eine ganz genaue Wochenstruktur gemacht und mir ganz genau festgelegt, wie viele Stunden ich arbeiten möchte, wie meine Prioritäten sind und so weiter. Ganz so stark kann man das, glaube ich, nicht festlegen. Ich glaube, das lehrt uns alle die Erfahrung. Aber ich fand die Grundidee schon ganz gut und bin auch bei der geblieben, dass ich mich sozusagen immer frage, warum mache ich das? Wofür mache ich das? Wofür habe ich mich zum Beispiel selbstständig gemacht? Ich in meinem Fall habe mich selbstständig gemacht, erstens, weil ich gerne mehr kreative Freiheit haben wollte. Wie ihr jetzt ja auch merkt, ich bin vielseitig unterwegs und kann das in der Selbstständigkeit besser ausleben, aber auch, weil ich mehr Freiheit in der Alltags- und Wochengestaltung haben wollte und auch mehr Möglichkeiten, die Menschen etwas mehr auszuwählen, mit denen ich zusammenarbeite. Das waren so meine drei Punkte. Und das sind schon Werte, auf die ich Entscheidungen regelmäßig überprüfe oder auch abklopfe. Und es ist natürlich nicht so, dass ich mich da immer sofort richtig entscheide. Überhaupt nicht. Verrenne mich ganz regelmäßig auch mal. Aber dann habe ich halt die Möglichkeit, irgendwann zu merken, Moment, du hast diese Woche 50 Stunden gearbeitet. Das ist überhaupt nicht, was du möchtest. Du möchtest eigentlich um die 32 Stunden arbeiten. Und klar, dann war es mal eine Woche so, aber dann habe ich die Möglichkeit, recht schnell wieder zurückzukommen. Oder auch, wenn ich eine Anfrage bekomme von Kunden, dass ich auch so ein bisschen die Möglichkeit habe zu schauen, ja, passt diese Person zu meinen Werten der Offenheit, der ethischen Unternehmensführung? Also ich habe beispielsweise tatsächlich einmal eine Anfrage aus der Rüstungsindustrie bekommen, die ich auch abgelehnt habe dann. Ja, aber da hat man halt schon, finde ich, wenn man seine Werte klar hat, die Möglichkeit, gerade wenn man ein kleineres Unternehmen hat, wo man natürlich auch viel entscheiden und dann auch schnell so umsetzen kann, gut die Möglichkeit, das nach seinen Werten zu gestalten, wenn man sie sich bewusst gemacht hat. Ja.
Definitiv. Also was ich da vielleicht auch noch ergänzen kann, ist so diese große Schwierigkeit. Und dabei warst du mir auch immer hilfreich. Danke, du warst immer sehr hilfreich, hast mich immer sehr gut unterstützt, gerade in dieser Frage so, man möchte ja eine gewisse Flexibilität, wenn man sich selbstständig macht, man möchte, sage ich jetzt mal, da auch nach seinen Werten sich orientieren und da auch flexibel auf Kundenanfragen reagieren. Dennoch kommt dann ist bei mir auch so ein wichtiger Wert, so die Sicherheit mit rein. Ne? Mhm. Sicherheitsfaktor hat bei mir sehr viel mit monetärer Sicherheit, mit Geld zu tun. Ne? Und dann kommen wir ganz schnell in dieses, okay, was du gerade gesagt hast, ne? Wieso habe ich mich selbstständig gemacht? Entspricht das meinen Werten? Entspricht das dem, weshalb ich das eigentlich alles angefangen habe? Denn da kommen dann oft Kundenanfragen rein und das habe ich gerade im SEO-Bereich öfter, dass mich Kunden kontaktieren, wo ich einfach schon direkt inzwischen ein Bauchgefühl habe und mich frage, passt das oder passt das nicht? Also ich hatte zum Beispiel einen Kunden, da wusste ich dann auch ganz schnell, dass der nicht meinen Werten entspricht. Mit dem habe ich klar kommuniziert, eine Offenheit und Authentizität ist mir ja auch super wichtig und Ehrlichkeit. Klar kommuniziert, ich bin über das Wochenende weg, ich werde mich melden am Montag. Der wollte von mir halt schon bestimmte Zugänge etc. pp. Haben. Und es war halt so, ich war dann unterwegs von Donnerstag bis einschließlich Sonntag und ich hatte schon freitags morgens eine Mail erhalten, so, ja, wie sieht's denn aus? Kannst du mir das und das freigeben? Und dazu brauche ich noch eine Info. Und er hat schon direkt wieder sonntags dann nachgehakt, ja, was ist los? Ich wollte mich nur mal noch mal ins Gedächtnis rufen. Und dann dachte ich mir halt schon so, das hat so einen Druck aufgebaut, wo ich dachte, das entspricht nicht meinen Werten und meinen Gründen, weshalb ich mich selbstständig gemacht habe. Ich verstehe, dass Kunden natürlich, der Kunde ist schon mitunter König, sage ich jetzt mal. Aber man muss natürlich auch, gerade wenn man offen und ehrlich kommuniziert, respektieren, dass natürlich auch ich als Anbieter, Dienstleister natürlich in dem Moment, sage ich mal, auch mein eigenes Leben habe. Und wenn ich das offen kommuniziere, das habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Und der Riesenstruggle, der dann bei mir einfach war, war so, nehme ich diesen Kunden, ich brauche diesen Kunden, das war ziemlich am Anfang, war Geld, ne? Oder bleibe ich meinen Werten treu? Widerspricht das der Art und Weise, wie ich arbeiten möchte? Ich habe natürlich auch schon direkt so gesehen, wie dann diese Zusammenarbeit weiter verläuft. Ne? Mhm. Und da warst du mir auch immer echt eine große Stütze, weil du dann sagtest, Lisa, beruf dich mal zurück, was ist dir wichtig? Muss das jetzt wirklich sein? Ist es vielleicht auch eher nur so dieses Sicherheitsbedürfnis, das da jetzt schreit und so weiter?
Ja. Also genau, ich... Sorry, Jens, sag gerne.
Genau. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Ich finde, das ist ein zentraler Punkt, weil es immer so nett klingt, ich mache mich selbstständig und kann dann machen, was ich will. Dem ist ja nicht so. Also ich bin ja auch Sachzwängen ausgeliefert. Und wie ihr jetzt beide erzählt habt, man kann ein bisschen abwägen und hin und her schieben. Wenn du jetzt aber gar kein Geld gehabt hast, Lisa hätte sogar keine, hätte sie die Frage gar nicht stellen können. Also mit null Geld, null Flexibilität. Und dann ist so die Anfangsphase schwer. Ich kenne ja auch viele, die gegründet haben und auch mittlerweile auch schon verkauft haben und so. Und was ich da regelmäßig mitbekommen habe, gerade wenn sie so etwas größere versucht haben, ein bisschen größere Unternehmen aufzubauen und dass man sagt, man muss sich irgendwann man am Anfang sagen, wie man es hätte, dann passiert es genau anders, weil Sachen reinkommen und dann muss man sich irgendwann hinstellen und sagen, okay, komme ich wieder auf dem zurück, in dem ich hingehe, indem ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt eine Kundenbasis und ich fange an, stückchenweise die vor die Tür zu setzen, die ich eigentlich gar nicht wollte. Um durch andere zu ersetzen, um mich dann dorthin zu arbeiten, wo ich hin will. Das ist auch legitim. Manche sind dann gestruggelt, weil die sagen, dann auf diesen Geschmack der Skalierung gekommen sind und dann immer so eine, wo ich immer sage, das ist, was wir nicht wollen. Also deswegen sind wir auch, streben wir da keinen Exit an bei uns als Unternehmen. Also deswegen komme ich nämlich da erst gar nicht rein, weil ich nämlich genau auch gesagt habe, am Anfang hatte ich die Freiheit auch nicht. Jetzt sind wir in der Lage, durchaus auszuwählen und das ist eine sehr schöne Situation, muss man ganz ehrlich sagen, weil dann kann man, ist man in der Lage, seine Werte zu leben. Man kann sie aber nicht immer leben. Man muss sie oft sich erstmal die Freiheiten erarbeiten. Man darf sie halt wirklich auf den Weg nicht vergessen, sonst kommt man in eine sehr unglückliche Situation rein.
Ich glaube aber, diese Frage, möchte ich skalieren und wenn ja, wie sehr, ist eine sehr interessante, die man sich wirklich stellen sollte, wenn man sich selbstständig macht oder ein Unternehmen gründet. Ich für mich kann die mit Nein beantworten. Und also die habe ich gemeinsam mit meinem Mann für Nein beantwortet. Wir haben nicht das Ziel, jetzt viele Mitarbeiter einzustellen, sondern wir haben wirklich das Ziel, so ja klein zu bleiben, in Anführungsstrichen, aber uns dafür eben diese Flexibilität und Freiheit zu erhalten, die das bietet. Also wir haben es uns überlegt, aber wir waren uns da zum Glück einig, dass für uns es schöner ist, das zu zweit zu machen. Wir hatten auch mal kurzzeitig eine Mitarbeiterin so als Test und haben dann auch wirklich gemerkt, nee, das ist nicht, was wir wollen. Schon mit einer Person mehr wird das Ganze natürlich komplexer, was vollkommen in Ordnung ist, wenn man das anstrebt. Das ist ja nur eine Abwägungssache, was einem wichtiger ist. Aber wir haben da für uns gemerkt, nee, uns gefällt es genau so sehr gut.
Ja. Genau. Ja, das ist wirklich wichtig. Für jeden Einzelnen, also für jetzt, weil ihr beide sozusagen in der Selbstständigkeit ist auch wenn man ein Unternehmen gründet, wichtig, dass man sagt, wo will man da ungefähr hin mit? Weil das ist schon das allererste, was man auch Mitarbeitern vermitteln muss, weil es hat halt Constraints in viele Richtungen. Zum einen, wenn man da für Unternehmen, für Mitarbeiter sind die Entwicklungen dann limitiert. Also Sie können nicht sagen, die wachsen dann unendlich mit dem Unternehmen mit, wenn es nicht unendlich wächst, wenn es irgendwann aufhört, dann sind sie an der Stelle auch schlicht und ergreifend, was Titel und sowas betrifft. Finanziell ist eine andere Geschichte. Also da wenn man skalieren will, ist auch okay. Es gibt auch wieder gar kein Thema, wenn du sagst, ich will das, dann ist das so. Da muss aber auch jedem klar sein, da ist weniger Raum, also nicht gar keiner, aber weniger Raum für Werte und spätestens, wenn man in der Skalierung und später an Anteilsverkauf reingeht, verliert man wieder die Kontrolle drüber. Also dann wird es teilweise richtig anstrengend. Für einen selber ist dann die Entscheidung, renne ich 10 Jahre, habe dann irgendwie hoffentlich höher 7-stellig was und kann dann auch erstmal so ein paar Jahre Pause machen, muss sowieso, weil ich meistens direkt gar nicht wieder darf. Und würde mich dann in meinem Leben einfach nochmal komplett umorientieren. Oder was ganz anderes machen, ist auch ein spannender Lebensentwurf. Also für mich wäre es zu alt dafür, weil wir kämen ja gar nicht mehr in Frage. Das schaffe ich gar nicht von der Zeitlauf so lang. Das ist mein Arbeitsleben nicht mehr. Wenn man sich jetzt 10 Jahre, dann nochmal 5, dann nochmal neu, dann bin ich in Rente. Ich sehe noch so jung aus. Und genau. Also das ist ein valider Entwurf, muss irgendwie aber klar sein, und ob man das auch durchhält, weil wenn man da in der Mitte abbricht, ist das doof. Und für Mitarbeiter ist wichtig, wo sie sich einstellen. Also wenn das, will ich das, dann ist es wahrscheinlich aber auch ein viel stärkerer Rennen in der Zeit. Meistens, es gibt immer Ausnahmen, aber meistens. Oder gehe irgendwo hin, wo das, da bin ich aber meistens auch ein bisschen, wie gesagt, limitiert. Aber dafür ist es vielleicht auch ein bisschen kuscheliger. Man kann aber auch ein bisschen mehr mitreden. Quasi, weil der Druck geringer ist. Also dann hat man als Unternehmer auch mehr Zeit, solche Sachen mal durchzudiskutieren und sich darauf einzulassen, zu überlegen, wo es, ob das sinnvoll ist, ob man das unterkriegen kann, irgendwo, etc. Aber jetzt sind wir schon wieder sehr hypothetisch. Ich wollte das nur kurz einwerfen.
Ich wollte dazu noch sagen, ich finde das auch an sich, wenn ich mir so vorstelle, einen spannenden Entwurf, wie du gesagt hast, 10 Jahre rennen und dann Pause machen und sich nochmal neu erfinden mit der Ruhe und der Sicherheit, die man dann vielleicht gewonnen hat. Ich, zumindest mit meiner Geschichte, die ich ja vorhin angerissen habe, frage mich allerdings, ob wirklich jeder von sich so sagen kann, dass man 10 Jahre Rennen gut durchhält. das, ja, tun viele, nicht alle.
Ja, ja, hat, wie gesagt, deswegen sind Werte an der Stelle so wichtig, da brauchst du wieder den richtigen Partner. Also wenn einer komplett rennt, also es können nicht beide, also jetzt können sie auch, aber dann musst du Kinderwunsch auch so lang schieben. Mhm. Wenn du Kinder haben und einer rennt komplett, dann kann der eine nicht mehr viel, andere nicht mehr viel machen. Das ist die Konsequenz. Man kann sich auf den Kopf stellen und wackeln. Also wenn jetzt die Frau sagt, ich möchte jetzt hier 80 Stunden durchpowern, dann kann der Mann nicht sagen, ich mache einen 40-Stunden-Job und vice versa. Ich habe das extra mal umgedreht angefangen, um zu sagen, es ist eigentlich egal, es gibt auch genug Frauen, die Lust haben, voll durchzupowern. Aber das klappt, lässt sich halt meiner Erfahrung nach nicht sauber kombinieren. Da braucht man entsprechend einen Partner, der einen den Rücken frei hält und das muss man da auch vorher auch kommen, also wir wieder bei Wetten, ansonsten gehen da manche Beziehungen kaputt, weil man das Thema nie mal kurz sauber durchdefiniert hat und das sollte man wirklich mal vorher, weil mit Kind ist dann das Ganze immer anstrengend, wenn man sowas auseinanderdröseln möchte, das und fürs Kind doof. Das kann man nicht vorher fragen.
Da ich ganz kurz bei dem 10-Jahre-Rennen nochmal einhaken für alle Weiblichen, die hier zuschauen, oder sich weiblich identifizierende, ist auch nicht so unbedingt besonders gut für unseren Zyklus. Ne? Also ich so als Zyklus-Coachin, ist ja meine zweite Leidenschaft, die in meinem Herz pocht. Da müssen wir ganz arg aufpassen. Also so 10 Jahre Rennen ist es, glaube ich, für Männlein oder Weiblein nicht unbedingt gesund, aber für Frauen nochmal dramatischer. Ne? Weil wenn ich jetzt sage, ich renne jetzt in meinen 30ern 10 Jahre durch oder sagen wir mal Mitte 20, dann bin ich Mitte 30 und dann habe ich meinen Hormonhaushalt so schön durcheinander gebracht durch den ganzen Stress und die Anspannung und so weiter, dass es dann wirklich eine ganze Zeit dauern kann, bis ich überhaupt fähig bin, eventuell meinen Kinderwunsch, den ich vielleicht habe, zu erfüllen. Da wollte ich nur mal einwerfen, weil es ist als Frau tatsächlich echt überhaupt gar nicht so einfach, da auch nicht nur zeitlich, sage ich mal, den Rahmen zu schaffen, sondern auch dann mental und körperlich den richtigen Rahmen zu schaffen, dass ich dazu überhaupt fähig bin. Also
weil wenn man es will, dann ist es immer noch viel Stress und viel Arbeit, aber kann ja positiver. Also ich, wenn ich so sage, mit Stress meine ich viel Arbeit. Stress hat immer so eine negative, ich meinte das nicht irgendwie so. Also wenn du auch noch Stress hast, das ist für dich negativ, dann kriegst du es sowieso nicht durchgehalten. Also
Problem ist, der Körper unterscheidet nicht zwischen positivem und negativem Stress. Also gerade wenn es um die Hormonbalance geht. Da kann ich super glücklich mit meinem To-Do sein, mit meinen ganzen 50 Stunden Woche, aber dennoch.
Genau, aber schadet es. Wenn wir da mal kurz darüber reingehen, also sagt unsere Gründung, ist schon mal eine sehr starke Frage, warum man das tut. Jetzt ist es so, dass, Sarina, du ja bei Stiel auch in der Kommunikation warst und die mit Werten auseinandergesetzt hast, wird im Vorfeld das kurz angesprochen. Werte ist ja oft so ein Buzzword-Bingo-Thema. Deswegen vielleicht mal ganz kurz, was sind eigentlich Werte?
Keine ganz leichte Frage. Also ich persönlich würde die Definition so setzen, dass es Leitplanken sind, aus denen ich mir sozusagen verschiedene auswählen kann, innerhalb derer, jetzt nicht immer ganz genau rechts, links oder in der Mitte, aber innerhalb derer ich mich bewege. Und wenn wir jetzt im unternehmerischen Kontext sind, dann halt innerhalb derer ich auch mein Unternehmen steuere, wenn ich es selbst steuere, oder innerhalb derer ich mich dann eben auch als Mitarbeiter, Mitarbeiterin bewege. Es sind erstmal sehr abstrakte Begriffe, die meisten Werte. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie die mit Leben gefüllt werden können. Ich denke auch, das hatten wir auch im Vorgespräch, dass eine rein abstrakte Definition von Werten wenig bringt oder sogar vielleicht einen gewissen Zynismus hervorrufen kann, wenn man dann als Mitarbeiter, der vielleicht jetzt nicht auch ganz oben in der Hierarchie steht, damit konfrontiert ist, das aber durch Vorleben. Und da kann ich jetzt tatsächlich auch sagen, dass ich das bei Stiel so gesehen habe zum Teil, weil es ein Familienunternehmen nach wie vor eben war und die Familie das schon sehr stark vorgelebt hat, dass man durch Vorleben da schon ja einiges erreichen oder auch prägen kann. Wie seht ihr das denn?
Lisa, ich übergebe erstmal dir das Wort.
Ja, also ich kann jetzt zur Definition nochmal ergänzen. Habe ich mal so ein bisschen geguckt, so das sind Überzeugungen und Einstellungen, die das Verhalten und die Entscheidungen einer Person bestimmen, ne? Sowohl im Privaten, würde ich sagen, als auch im Beruflichen. Und was das angeht, ja, total wichtig, sage ich jetzt mal, dass man das eben für sich definiert, sowohl im beruflichen als auch im privaten Alltag, und dann ist natürlich die größte Schwierigkeit, wie schaffe ich es denn jetzt, mir ein Unternehmen oder einen Vorgesetzten oder ein Team zu finden, das, also wenn ich jetzt in der Angestellten-Ebene unterwegs bin, das zu meinen Werten und zu meinem entsprechenden Verhalten und meinen Entscheidungen auch passt, ne, und das auch mitträgt. Also das ist eigentlich super wesentlich, ne? Also ich muss echt sagen, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mich überhaupt nicht mit meinen Werten auseinandergesetzt. Und dann beim Beginn der Selbstständigkeit habe ich in so einem Coaching eben eine Liste bekommen. Da standen dann lauter Begriffe aufgelistet, wie, kann man hier vorlesen, Demut, Disziplin, Besonnenheit, Dankbarkeit, Beharrlichkeit etc. Und es war echt spannend, weil kann man echt mal ausprobieren, wenn man so eine Liste durchliest, dann springen einem bestimmte Begriffe schon relativ direkt an. Dass man sagt so, okay, das ist für mich super wichtig. Also bei mir war das eben Authentizität. Also ich bin einer der authentischsten Menschen der Welt. Das führt dann dazu, dass ich jetzt hier sitze und mir denke so, okay, hätte schon mir mal Fragen überlegen können. Aber so bin ich halt. Und dann kann ich das auch offen, ich kann das offen und ehrlich sagen, so bin ich. Und inzwischen stehe ich da auch dazu. Ne? Und das ist so super wichtig, weil ich weiß, das ist ein Wert von mir und der macht mich aus. Und ja, ist mir sehr wichtig.
Kleiner Einwurf von mir, witzig, dass du das auch gemacht hast bei deiner Gründung, das wusste ich gar nicht. Ich habe das auch gemacht, also wirklich diese Werteliste genommen und das kann ich, und ich weiß gar nicht, woher ich die hatte, ich glaube, ich habe die irgendwo im Internet gefunden, so ungefähr, aber das kann ich wirklich auch anderen empfehlen, die gründen, dass sie das mal machen vor der Gründung oder auch ohne Gründen im Privatleben, aber wenn man jetzt vorhat zu gründen, das ist wirklich sehr aufschlussreich, weil man hat zumindest mal ein Bauchgefühl, das einem direkt sagt, welche Werte einem wichtig wären und dann kann man ja hinterfragen, warum und wie wichtig sind mir die wirklich und habe ich jetzt sehr viele, habe ich ganz wenige, dann kann man sich das ein bisschen in sich arbeiten lassen, dem auch ein bisschen Zeit geben und das ist schon sehr hilfreich, fand ich auch.
Genau, also da kann ich jetzt ja direkt einhaken. Das war der größte Fehler in meinem Leben, den habe ich nicht gemacht.
Keine Werte, die ihr überlegt.
Genau, also das ist ja das zweite Unternehmen, was ich mitgegründet habe. Wir sind ja jetzt hier 4 Gründer. Im vorhergehenden waren wir 3. Und waren wir 3 bei der Telekom. Also wir haben zusammengearbeitet, haben uns gekannt und sind auseinandergegangen wegen Wertedifferenzen. Wie gesagt, die kann man nicht auflösen. Habe ich vorhin schon gesagt, also wenn ich Differenzen auf der Werteebene habe, es ging jetzt nicht darum, arbeiten wir so oder so, sondern es ging um Wertefragen. Ich will die jetzt hier nicht erzählen, nicht, weil ich es nicht erzählen kann, sondern weil die dann gebiased aus meiner Sicht die anderen blöd aussehen. Aber es ist ein Werteunterschied. Werte kann das eine genauso richtig sein wie das andere. Also es war nicht auflösbar, das muss wirklich als Geschichte reichen, ansonsten müsste man zu dritt hier sein, damit man sich für die Zuhörer ein ordentliches Bildchen kriegt. Das fände ich an der Stelle schlicht unfair. Aber es hat einfach halt, also so, wir haben gewusst, was wir machen wollten. Wir haben sogar dann für dieses lustige Gründungsdarlehen so ein Case eingereicht, haben sogar 100% getroffen, also die Zahlen, auf eine ganz andere Art und Weise, aber die Zahlen, also so, all das konnten wir. Hat gut funktioniert, aber auf der Werteebene sind wir ziemlich böse aneinander gerasselt. Auf sehr vielen Ebenen, dummerweise auch noch. Und das war schlicht nicht heilbar. Und dann haben wir es jetzt bei dem zweiten Thema auch nicht ernsthaft gemacht, aus einem anderen Grund, weil jetzt sind ja ein paar Leute mitgegangen. Also die jetzigen 3 Mitgründer von uns 4 jetzt hier waren auch mit in dem Unternehmen. Und wir haben uns dann hingesetzt, beziehungsweise die 3 haben sich dann hingesetzt und gemeint, hier, Jens, entweder wir machen was Neues mit dir, wir arbeiten gerne mit dir, oder wir gehen. Und da habe ich gesagt, dann machen wir Variante 1, quasi, weil wir haben es halt umgedreht gemacht, wir wussten alles, was wir nicht machen wollten. Was dann übrig blieb, war einfach das, was wir tun wollten. Ist jetzt auch nicht das Alleridealste, aber wesentlich besser als das vorher und das hält jetzt auch sehr stabil. Und ein wichtiges da drin war, den anderen Raum zu lassen, in ihrer Persönlichkeit zum Beispiel. Also das auf die jeweilige Lebenssituation auch massiv zurückzunehmen und eben nicht zu sagen, das Unternehmen ist 100%. Das wollen wir von uns nicht, das will ich auch von keinem der Mitarbeiter. So, also bei der Arau gibt es ja direkt wieder die Frage innen, außen, also zwischen Innenwert der Gesellschafter, was bedeutet das für den Rest? Ich kann ja nicht für mich was in Anspruch nehmen. Also vielleicht gibt es Leute, die das auch können, ich gehöre da an der Stelle nicht dazu. beziehungsweise nicht bewusst. Man macht ja oft Fehlverhalten und ist sich nicht bewusst, wenn man darauf hinweist, schaltet man es ja auch ab. Also da werde ich auch Sachen haben, die ich nicht sehe. Sonst klinge ich immer so, als wäre ich so super, bin ich aber auch nicht, habe 1000 Fehler. Und haben das halt auf diese Art und Weise, also durch so eine gelebte Negativliste, was wir alles nicht wollen, getan, weil das Geschäftsmodell an sich war ja stabil, das konnten wir ja einfach portieren. Das hat ja funktioniert in sich.
Was ich mir da jetzt auch vorstellen könnte bei euch, also bei euch, die ihr dann weitergegangen seid ins nächste Unternehmen zusammen, also selbst wenn ihr dann vielleicht nicht euch hingesetzt habt und diese Werteliste gemacht habt am Anfang, kanntet ihr euch ja, wusstet auch, wie ihr in der Zusammenarbeit seid, das ist ja auch immer ganz wichtig, also so, wie man einfach in der Zusammenarbeit funktioniert und implizit, also selbst vielleicht ohne, dass das jetzt alles ausformuliert war, kennt man seine gegenseitigen Werte dann ja schon zu einem gewissen Grad und ja, hat wahrscheinlich auch ein ganz gutes Gefühl dafür.
Das stimmt, aber in anderen beiden habe ich mich ja auch gekannt und zusammengearbeitet. Also aber da wir uns hier ja über auf der einen Seite nur über Business-Sachen geredet haben, wir uns wieder zusammengesetzt haben und gesagt, wie würden wir es denn machen, wenn wir es anders machen würden, waren ja die Themen viel stärker im Vordergrund. Was passt uns alles nicht? Und da haben wir halt schon gesehen, das passt an der Stelle sehr gut. Und zu diesem Buzzword-Thema, ich finde da eins der schönsten Zitate von, das war der Personalvorstand von der Telekom, Thomas Sattelberger. Und der hat mal in einem Interview, kann man auf YouTube auch noch sehen, auf die Frage, es ging um War of Talents und so. Und da hat er gesagt, das Problem ist, die Leute wollen halt als Mensch ernst genommen werden und brauchen eine ordentliche Kommunikation. Und das Problem ist, das ist auch so viel eben lustig gewesen, wir als Großkonzerne, wir sind halt dummerweise die letzten bolschewistischen Institutionen auf diesem Planeten. so verhalten wir uns halt auch und so kommunizieren wir auch. Wir machen halt keine Mitarbeiterkommunikation, wir machen Propaganda. Und das schreckt ab. Und das war da, was wir am Anfang mit den lustigen Plakaten, die überall hinhängen, weißt du, das ist dann so hier wie Held der Arbeit und so. Also er hat halt genau das gleiche Feeling, weißt du, nur dass es halt irgendwie Web 2.0-mäßig designt ist, könnte jetzt aber auch irgendwie so ein schönes Arbeiterplakat aus den 30ern sein, weißt du, mit Fahne und vorwärts.
Ja, vor allem ist da ja auch immer die Frage, finde ich, also meine Erfahrung aus den letzten Jahren ist da auch schon, dass so bei großen Unternehmen auf diesen Plakaten dann doch immer recht ähnliche Werte stehen. Und dann ja auch die Frage ist, wie individuell ist das wirklich oder wie, naja, sozial erwünscht und einfach gut aussehend sozusagen ist das dann auf der anderen Seite. Und sowas spüren Menschen ja. Also ich glaube wirklich so dieses Bauchgefühl und diese Intuition, die Menschen haben, die wissen, ob ein Unternehmen seine Werte lebt. Wie gesagt, immer in einem Rahmen. Man kann nicht nur seine Werte leben. Das kann, glaube ich, niemand, nicht mal im Privatleben sozusagen. Aber ich glaube, dass ja Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen schon und auch Kundinnen ein ganz gutes Bauchgefühl einfach haben dafür, ob das authentisch ist und ob das einigermaßen übereinander passt, der kommunizierte Wert und das Verhalten.
Genau. Kommen wir mal zu der nächsten Frage. Was macht denn eigentlich im Fall eines oder umgedreht, wie kommen ich habe mir manchmal so Fragen, also bei uns gibt es so ein paar Themen, denen wir sagen, okay, die Kundenarten oder auch bei Mitarbeitergesprächen. Ich finde es heutzutage leider ein für mich persönlich sehr wichtiges Thema ist, und es ist schlimm, dass man es sagen muss, aber stehe ich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. So, das ist für mich mittlerweile etwas, was ich relativ, ich schreibe so etwas, ich glaube in meiner Twitter-Bio steht drin, linksgrün versifft, damit das klare Aussage. Ich will die Leute nicht haben. Ich will weder irgendjemanden haben. Bei Einstellungsgesprächen lasse ich es durchklingen, wie wir politisch drin sind, aber sag halt, wenn jemand da anderer Meinung ist, kann er gerne sein. Er wird sich bei uns nicht wohlfühlen. Also wenn er nicht auf der freien demokratischen Grundordnung ist, wenn er einen konservativen CDUler kann ich immer noch knuddeln und habe mit dem gar kein Problem. Also nicht, dass man das zu stark auslegt an der Stelle. Habe ich überhaupt kein Problem. Aber ansonsten, wenn man da auf der ganz falschen Seite ist, dann würde man sich hier bei uns relativ schnell gar nicht wohlfühlen und würde auch die Probezeit nicht, weil einfach menschlich nicht knallt, das ganze Team würde
knallen. Und die Werte nicht passen.
Genau, exakt, exakt, exakt. Aber ich bin so etwas schon am Sagen und ich sage es halt auch auf der Kundenseite, wobei man es da ja oft nicht in der Stelle weiß. Also klar, du musst dir bei Konzernen keine Sorgen machen, die haben irgendwie ja. Irgendwo Dinge da oben. So, und da ist es eigentlich Hupe. Und wir haben wenig Kunden, die kleinerer Mittelstand sind und Geschäftsführer geführt. Das ist nicht. Wir haben eigentlich viele Verlage, die sind meistens nicht. Also die Verlage, die das sind, die kennt man und mit denen braucht man nicht arbeiten, weil die komisch sind. Also die würden unsere geistigen Konzepte schon nicht folgen können. Mhm. Also da haben wir das Problem nicht. Aber die Frage ist, wie geht man jetzt mit sowas um, wenn man eher mit so Geschäftsführer geführt oder so etwas gibt? Kriegt ihr das mit? Habt ihr ein Radar? Wenn ihr unsicher seid, sprecht ihr sowas, fragt ihr nach?
Also ich persönlich mache es ähnlich wie du. Ich kommuniziere meine Werte sehr offensiv. Also ich habe das nicht jetzt bei mir, das habe ich jetzt nicht bei mir hingeschrieben, aber ich würde mich definitiv auch als linksgrün versifft bezeichnen. Und ich kommuniziere auf meiner Website, wenn man die sich genauer anschaut, ist ein ganz großer Part darüber, was für ein Mensch ich bin, was mir wichtig ist, dass mir Tiefe und der persönliche Kontakt und Ehrlichkeit und diese Dinge wichtig sind. Und ich kommuniziere das im Erstgespräch. Ich kommuniziere auch Erreichbarkeiten und so weiter. Und ich jetzt, also ich sag mal so, dadurch, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen von meinen Projekten erzähle, wenn ich jetzt von dem Regenwald-Thema erzähle, also ich versuche, ich nehme jetzt aus diesem Podcast, glaube ich, mit, dass ich das noch deutlicher machen werde in Zukunft. Aber ich versuche, so viel Info über mich zu geben, dass sich meine Gegenüber sozusagen automatisch aufsplitten in Leute, zu denen das passt und nicht. Und bis auf diese eine Anfrage, von der ich vorhin erzählt habe, hat das auch bislang funktioniert. Ich nehme aber tatsächlich mit, das vielleicht sogar noch etwas offensiver zu machen. Wie machst du das, Lisa?
Ja, das nehme ich auch auf jeden Fall mit. Ich glaube, ich habe das nicht mal so wirklich auf meiner Webseite konkret definiert. Also bis auf, dass meine Webseite duzt. Ich finde, das ist auch schon mal, weiß ich jetzt nicht, wie man den Wert bezeichnen würde, aber tatsächlich so, ja, ist für mich auch wieder offen, authentisch etc., weil ich meine, am Ende sind wir alle Du's. Aber genau, also ich mache das tatsächlich so, dass ich da gar nicht viel an den anderen übergebe, weil ihr macht es ja beide eher so, okay, ihr kommuniziert und die Reaktion des anderen bestimmt dann, sage ich mal, wie ihr euch entscheidet oder derjenige sich entscheidet. Ich gehe viel über mein Bauchgefühl. Also ich gehe da wirklich sehr viel, ich streite dann am Ende nach meinem Bauchgefühl, Entscheidung streite ich dann mit meinem inneren Kind und meinen Glaubenssätzen, also bezüglich Geld etc. pp. Also ich brauche diesen Kunden, weil er gibt mir viel Geld und sowas. Dennoch setzt sich meistens mein Bauchgefühl durch und das transportiert auch, also das achtet auf die Werte, ne? Und da ich traue immer mehr meinem Radar, ne? Also das ist wirklich was ich auch mit der Selbstständigkeit immer mehr lerne, weil immer wenn ich einem bestimmten Kunden, trotz dass es vielleicht ein großer Auftrag gewesen wäre, absage, dann bestätigt sich in der Regel das, was ich vermutet habe. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich kann hier das prophezeien, weil es gibt auch immer Überraschungen und dafür bin ich auch offen, aber wenn ich mich dann mal entschieden habe und es sich dann tatsächlich bestätigt, dann ist das was mich dann natürlich in meiner Vorgehensweise nochmal rückversichert. Aber die Kommunikation der Werte auf der Webseite oder sowas wäre tatsächlich nochmal ein sehr wichtiger Punkt, um da auch schon mal die Dinge, die Anfragen, die reinkommen, einfach schon mal zu filtern. Macht ihr das auch, Jens, auf der Webseite?
Da sind wir sehr neutral. Wie gesagt, ich habe auch nachgeschaut, das stimmt gar nicht. Ich hatte es mal drin stehen, mittlerweile steht aber Vogue und Wehrhaft drin, was ungefähr das gleiche in
Wörtern ist. Ich glaube, das Wort Vogue markiert dich klar genug.
auf der Webseite sind wir da sehr neutral, aber da wir wirklich überwiegend Verlage ansprechen, und da habe ich das Problem einfach nicht. Also auch Verlage sind in der Regel, und da haben wir bei uns auch aus der konservative Eckenverlage bis zur. Ich habe jetzt eine Anfrage von Vorwärts bekommen, das ist SPD-Kampfblatt. Also das wäre aber auch alles egal. Also wie gesagt, bin maximaler Pluralist, also ich weiß, für was ich stehe, streite mich mit jedem, aber gerne politisch über alles, aber alles, was halt auf irgendeine Art und Weise Menschen verachtet, das lehne ich halt ab. Also das ist so die Grenze, wo es dann halt rausgeht. Und weil ich sage, das geht dich halt nichts an. Mir geht nicht an, wie es irgendeiner leben mag. Und solange er glücklich ist, habe ich da meine Schnauze zu halten. Punkt.
Ganz ja, genau.
Sehe ich auch ganz genauso.
Nichts hinzuzufügen.
Aber spannend. Also ich muss sagen, dass ich mit diesem Thema, was du jetzt gesagt hast, freiheitlich-demokratische Grundordnung, zum Glück in meinem Arbeitsleben noch nicht konfrontiert war. Ist es bei dir, also ist es sozusagen ein bisschen vorbeugend bei dir oder besteht da auch die reale Gefahr? Oder ich weiß auch nicht, ob das zu privat ist für den Podcast. Aber
nee, gerne, ist gar kein Thema. Ich hatte es zum Glück noch nicht, wobei ich, wenn ich komische Anfragen reinbekomme, also da wir im Moment wirklich extrem gut gebucht sind, bin ich eher am Ablehnen oder zum Beispiel schon Lust, also ich muss von mir halt inhaltlich schon sagen, das klingt spannend, damit ich nicht direkt eine Absage schreibe und dann irgendjemanden empfehle, was ich in der Branche wieder sehr wichtig finde, weil die Branche ist von mal keine Ahnung von außen extrem schwer einzuschätzen, wer was kann oder nicht kann. Deswegen gebe ich immer bekannte Kollegen mit. Die geben mir dafür, die ist einfach nur so, fällt mal der eine oder andere ein oder ich weiß gerade von irgendjemandem, dass er gerade irgendwie eingestellt hat und auch irgendwie Kapas hat oder whatever. Und dann empfehle ich da Leute, das geht von. Sie haben es bei den Orten von Hamburg über Augsburg, über München. Ich hoffe, die Leute fühlen sich jetzt angespannt, aber die wissen das auch. Also das ist, aber umgedreht haben mich Leute auch schon empfohlen, wenn es bei denen ähnlich war. Also das ist so. Also das gebe ich mit, aber so. Deswegen hatte ich es da noch nicht. Wie gesagt, bei Mitarbeitern, ich finde, in so einem Mitarbeitergespräch es rauszubekommen, ist schwer. Deswegen rede ich da schon drüber, wie die im Haus eher eingestellt sind, damit sie dann wissen, was sie sich einlassen. Mhm. Weil das die von sie, wenn die sich dann würde ich bei uns ja auch nicht wohl. Es ist einfach auf Gegenseitigkeit, es ist Lebensverschwendung für beide Seiten. Ich glaube, man darf auch politische Meinung nicht abfragen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich bin nicht ganz rechtssicher, nee, aber ich glaube, da gibt es irgendeinen Bedarf sowieso nicht. Deswegen erzähle ich einfach nur, wie wir drauf sind und dann hoffe ich immer, dass das passt. Und wie gesagt, ansonsten, nee, also wie gesagt, da wir große Unternehmen haben, hat das Problem nicht. Also, oder größere. Also das hatten wir in der Hinsicht das Problem nicht. Also zum Glück nicht. Aber ich bin am Überlegen trotzdem, ob man es schon als Statement, weil sich ja jeder auf seine irgendwann da die Ukraine-Flagge draufgeklebt hat oder so. Ich überlege langsam, ich finde es sehr, sehr schade, da sind wir leider ein bisschen abgebogen, ob es auch durchaus an der Zeit ist, so als Statement eines Unternehmens da etwas auch auf der Seite unterzubringen, aber es müssen wir zu viert irgendwann mal besprechen. Aber ich finde, das Thema in sich beschäftigt mich immer mal wieder, dann passiert aber so viel, also da passiert ein Tag, dann vergisst man es wieder. Aber ich halte es für wichtig, auch als Unternehmer, weil es ist aus Eigenschutz heraus, weil im schlimmsten Fall glaube ich, wenn man die EU in die Tonne tritt, geht es uns allen wirtschaftlich definitiv schlechter als jetzt.
Und ja.
So, allein aus den Gründen sollte man das vielleicht schon tun.
Ich habe auch, es ist jetzt ein paar Jahre alt, mein Wissen, können wir dann ja vielleicht sogar im Nachhinein uns nochmal auffrischen und vielleicht in die Episodenbeschreibung schreiben. Aber ich habe eben, als ich noch in Unternehmen gearbeitet habe, auch regelmäßig Studien gelesen, dass das beim Thema Recruiting und beim Thema Arbeitgeberauswahl für Menschen, die gerade eben auf der Suche nach einem Job sind, immer wichtiger wird. Und also das ist ja auch was, wovon beide Seiten profitieren können, dann wenn spezifisch, nicht allgemeines Werte, blablub, aber wenn spezifisch Werte kommuniziert werden und zum Beispiel, das ist ja wirklich was jedem sehr wichtig sein sollte, meiner Meinung nach, aber was du jetzt ausgewählt hast, um nochmal explizit drüber zu sprechen, das heißt, dir ist es wirklich sehr wichtig, nehme ich jetzt mal an, dann das, ja, so auf der Website, vielleicht sogar bei Stellenausschreibungen mit zu kommunizieren, weil, ja klar, je stärker man sich da positioniert, desto eher zieht man dann ja auch die Menschen an, für die das wirklich passend ist. Also da haben ja auch beide was davon.
Das stimmt.
Spart man sich sogar im Notfall schon das Bewerbungsgespräch, ne?
Ja, klar.
Ja. Ist auch immer zeitintensiv, das stimmt.
Ja.
Das stimmt. Aber aber ansonsten gehen wir mal wieder etwas zu den schnöderen Feldern zurück. was wir ja auch vorhin hatten, war ja so eben, ich glaube, was wichtig ist, wenn man sich mit diesen Werten auseinandersetzt, ihr habt jetzt gesagt, ihr habt euch die Begriffe angeschaut und habt euch dann irgendwo wiedergefunden, aber ihr seid ja N1, also beziehungsweise Sarina, ihr seid N2, aber in der Ehe hat man eh noch mehr Felder, wo man die Sachen durchklärt und auch dann so ein sehr starkes implizites Verständnis hat. Und wenn man sich da mal irrt, merkt man es relativ schnell und streitet es kurz durch und dann hat man es wieder hergestellt. Bei uns ist jetzt so, hier kommen ja Mitarbeiter dazu. Und da habe ich halt gemerkt, also wenn man kann mit Werten sehr gut leben, wenn man sie beispielhaft konkret beschreibt, was man damit meint. Also das, was ich ja vorhin meinte mit dem Thema, aus uns Verbindlichkeit wichtig ist. Nicht, wo ganz viel dranhängt, dass ich sage, du, was kann ich nicht? Ich kann als Consultant bei uns gegenüber dem Kunden schlicht nicht alle Themen bedienen. Ich kann nicht alles wissen. Das heißt, zu sagen, ich weiß was nicht, ist eine legitime Antwort, aber ich nehme dann das Thema trotzdem auf, sage, ich nehme es auf. Wir beschäftigen uns, ich frage im Team rum, wir finden eine Lösung, bis nächste Woche reicht Ihnen das. Das ist Verbindlichkeit. Das heißt, ich nehme das Problem auf, ich stoße es nicht weg oder versuche es irgendwie, es gibt ja, wenn man was nicht beantworten kann, entweder man faked, wenn man Pech hat, fällt es einem richtig böse auf die Füße. Man bügelt das Thema ab, das ist die andere Lösung. Ja. Oder man sagt halt, man weiß es nicht und ich komme, aber ich nehme das Thema an und das möchte ich halt machen. Ich nehme das Problem mit, also du übergibst es mir und ist bei mir in guten Händen, auch wenn ich die Lösung nicht direkt habe. Und zur Verbindlichkeit, aber auch damit Leute sich nicht überarbeiten, gehört gleich dazu. Und wenn du dann dummerweise an einem Tag 3 von diesen Paketen annimmst und nicht gemerkt hast, dass du alle am gleichen Tag terminiert hast, dann sag, frühzeitig, hör mal zu, ich habe mich selbst überschätzt. Das passiert uns allen, da haben zu 99% jeder Kunde bisher Verständnis zu gehabt. Kann ich es nochmal 3 Tage schieben? Sag es nicht an dem Tag, wo es abgegeben hat, sondern in dem Moment, wo du merkst, dass es knallt. Je früher, desto eher hohes Verständnis. Versuch nicht, die Arbeitszeit rauszugehen. Das ist das, was ich auch beim ersten Unternehmen mitgelernt habe. Ich kann nicht über mich selber skalieren. Das funktioniert nicht. Da sterbe ich eher, bevor das funktioniert. Das ist mathematisch nicht möglich. Da unterliegt man so einer Hybris, die hat man dann irgendwann sich abgewöhnt, weil man es gelernt hat. Und das soll auch Mitarbeitern nicht passieren, sondern dann rechtzeitig Bescheid sagen, dass es eben später kommt. Und wenn man merkt, huch, passiert etwas mehr, zu sagen, du, mit der Gesamtkram Kunden, es war mal vertraglich so ausgelegt, es kommt aber viel mehr rein, wir müssen anfangen. Also je früher man das kommuniziert, desto eher kann man es managen. Auf keinen Fall es in sich reinfressen, sondern immer kommen, damit ich diese Verbindlichkeit als zentralen Wert immer sichergestellt haben kann, gegenüber den Kollegen, gegenüber den Kunden, gegenüber uns, weil es uns zum guten Dienstleister machen soll und uns vor uns selbst schützen soll. Also die Ziele, die man mit diesem Wert verfolgt, dann sind da auf einmal ganz viele Co-Themen auf einmal mit drin abgehandelt. Das ist mir an der Stelle, also so glaube ich, kriegt man so etwas gegriffen. Aber wir haben leider da auch noch viel zu wenig zu aufgeschrieben. Ich erkläre es immer so jetzt wie jetzt. Also es ist auch so eine Krankheit. Man kommt immer, man weiß viel, man kriegt es aber selten aus dem Hirn raus auf Papier und dann vom Papier in eine ordentliche Kommunikation. Ich kann auch Confluence vollschreiben, wenn keiner nachschaut, dann weiß es immer noch keiner. Also die ganzen Probleme, die man dann so hat.
Ich wollte gerade sagen, da dürft ihr euch dann gerne an mich wenden für diese Aufgabe, Eigenwerbung. Nee, aber ich denke tatsächlich, es ist eine sehr gute Idee, gerade bei eurer Größe geht es ja auch noch gut, das an Beispielen klar zu machen, weil sonst sagst du Verbindlichkeit und das ist ja, also da wird es jetzt ganz kurz sprachphilosophisch, aber das ist ja das Problem, was es gibt mit Sprache. Sprache ist nicht mathematisch. Ich höre das Wort Verbindlichkeit, du sagst das Wort Verbindlichkeit. Was bei mir aber aufgeht, sind ja ganz andere, also hoffentlich sind sie einigermaßen deckungsgleich, aber bei mir gehen trotzdem andere Assoziationen auf, andere, da geht ja so ein ganzes Feld auf, so eine Wolke sozusagen, was Verbindlichkeit bedeutet. Und vielleicht bedeutet für mich Verbindlichkeit einfach schon, naja, ich rufe zurück, ich antworte auf E-Mails, ich bin erreichbar, sowas. Und würde dir jetzt aber ja nicht genügen zum Beispiel. Und deswegen ist es ganz wichtig, nicht nur zu sagen, ja, wir übernehmen Verantwortung, so der Klassiker, oder wir wirtschaften nachhaltig, sondern das konkret ja mit Beispielen zu füllen. Und ich denke, dass dieses Beispiel, ja, wenn ihr das ein bisschen prägnanter euch formuliert, ich glaube, da weiß jeder, was gemeint ist. Und das ist ja sehr viel sinnvoller, als dann nur zu sagen, Verbindlichkeit ist mir wichtig.
Damit klappt es halt eben nicht, wenn man das nicht weiter konkretisiert.
Kommunikation ist halt einfach das zentralste Element in all unseren Lebensbereichen. Also, ne, weil hätte man einfach gesagt, sich auf klare Kommunikation geeinigt, hättest du gesagt, okay, Verbindlichkeit, dann hätte ich als Mitarbeiter gesagt, okay, das bedeutet für mich das, das und das. Das bedeutet für mich zum Beispiel, okay, ich melde dem Kunden innerhalb, weiß ich nicht, von 2 Tagen, nachdem ich gemerkt habe, dass ich was nicht schaffe. Und du hättest dann gesagt, nein, nein, das bedeutet für mich sofort. Ne? Also solche Dinge, also wie viele Arbeitsverhältnisse inklusive einige meiner durch Kommunikationsfehler in die Brüche gegangen sind und Beziehungen. Also das ist so, so wichtig, dass man aber auch lernt, das auszukommunizieren, sich auch dem stellt. Weil viele, ich glaube, viele bewegen sich gerne in dieser Unsicherheit. Okay, er hat Verbindlichkeit gesagt. Ich kann mir vorstellen, dass es für ihn was anderes bedeutet, aber ich frage mal lieber nicht nach, weil so lange ist es nichts Konkretes so. Ne? Also ja, schwierig.
Ja, also das sind so in so Frustmomenten sagt mir dann auch immer, ich brauche nächstes Mal ein Geschäftsmodell ohne Menschen. Nicht, weil ich die nicht alle sehr mag, sondern weil Kommunikation halt Hölle anstrengend ist.
Da lernst du wieder, dass du nicht über dich skalieren kannst, dann stehst du wieder an der anderen Stelle.
Genau.
Ja, aber voll. Aber die Kommunikation ist einfach zentral. Ich glaube, wenn man das mal richtig gelernt hat, dann hat man glückliche Mitarbeiter, glückliche Kollegen, glückliche, ja.
Aber es hat mehr als Lernen. Du musst es halt ständig tun. Es hört halt nicht auf.
Ja.
Also, weil,
Learning by doing.
Was Sarina da richtig gesagt hat, bei jedem geht halt jetzt im Grunde genommen, wenn wir hier technische Zuhörer haben, hat jeder ein anderes, jeder ein ChatGPT im Kopf, was halt auf einen anderen Korpus gelernt hat.
Ja, genau. Ja.
Und das ist sehr schön. Da muss man das immer abgleichen. Und dieser Abgleich kostet Zeit, weil du musst dann ja die ganze Kette quasi dich einmal hoch und runter. Deswegen dauern so Gespräche so lange und wenn man drauf so denkt, irgendwie drehen die sich gerade im Kreis, aber nee, man versucht die Lücken zu finden, wo das Bild anders ist. Und es ist halt nur anders, es ist ja nicht falsch. Auch das ist wieder ganz wichtig, wie bei dem Bett, es ist nicht falsch, es ist einfach nur anders. Und dann muss man sich versuchen, irgendwie zu synchronisieren, eine Mapping-Tabelle für seine beiden Hände zu bauen, um das irgendwie aneinander. Und das ist halt anstrengend. Das weiß man, was jeder, wie gesagt, auch jeder Beziehungskrise. Meistens hängt es dann ja auch an den Geschichten. Das ist sehr anstrengend und da geht auch eine Menge Zeit rein. Ansonsten läuft man relativ schnell auseinander oder man interessiert sich nicht füreinander.
Ja.
Und da ist, finde ich, das Wertethema zwischen den Mitarbeitern wesentlich wichtiger, weil zu dem Kunden habe ich eher eine Fachbezugsebene. Da muss ich die Sachen nicht so sehr klären. Und man ist weiter weg. Bei meinem Mitarbeiter bin ich auch mal auf Hilfe angewiesen. Also untereinander wirklich das Teamgefüge gehalten, sind alle irgendwie glücklich, fühlen die sich alle gerecht behandelt, also nicht gleich ist beteuert, dann wäre es ja ungerecht, also fühlen sich alle gerecht behandelt. Und da ist man natürlich bei Kunden ein Stück weiter weg, auch wenn wir sehr eng mit unseren Kunden arbeiten und quasi Teil ihrer Teams, aber das ist doch wesentlich mehr eine reine Arbeitsebene. Das ist halt bei Mitarbeitern, die in einem Unternehmen sind, jetzt klar, bei Stil ist man nicht mit jedem voll, aber mit den Kollegen, also dann ist das Begriff Kollegen das Richtige, bei uns sind Kollegen noch alle, weil wir so klein sind, aber das ist schon eine viel engere Beziehung.
Ja klar, und man braucht da auch wirklich so eine gewisse Einigkeit über die Werte, dass einfach so diese Grundstimmung, mit der dann Menschen sich an die Arbeit setzen, gut ist oder gut genug auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ja. So, mal gucken, unseren Zettel bei irgendwas noch haben, weil wir davon ein bisschen am Reden, bevor wir uns selber im Kreis unterhalten. Wobei, wir können jetzt, ich glaube, wenn jemand hört, würde er sagen, an manchen Stellen bleibt ja ein bisschen oberflächlich. Wenn man da abbiegt, ist man aber gleich wieder im nächsten 3-Stunden-Gespräch drin. Deswegen versuche ich uns dann so ein bisschen zu zügeln.
Wer möchte, dass wir in bestimmte Themen tiefer reingehen, der setzt einfach mal einen Kommentar drunter oder schreibt uns eine Nachricht. Dann gibt es dazu auch noch einen Podcast.
Aber du hast gesagt, sage ich mal, sehr gut, du machst, was ist deine Dienstleistung in dem Bereich, wenn du sagst, du gehst, ach nee, ich weiß nicht, das war Kommunikation, richtig?
Genau, also ich würde dir halt zum Beispiel helfen, wenn du sagst, also ich habe hier diesen Wert Verbindlichkeit und ich möchte den für meine Mitarbeiter festhalten in einer prägnanten Form. Wie können wir das machen? Wo können wir das machen? Und wie können wir das ausformulieren? Würde ich das mit dir durchsprechen und dann würde ich das für dich machen zum Beispiel.
Und wenn du das selber machen wollen würdest, würde Sarina dir sogar helfen in Schreibcoachings, wie du das formulieren kannst. Aber da du Geschäftsführer bist, wirst du das wahrscheinlich nicht tun. Aber für Einzelunternehmer zum Beispiel sehr spannend.
Ach so, ich glaube, mir will keiner Schreiben beibringen. Das will ich keinem antun.
Das muss man auch nicht jedem Menschen beibringen. Dafür gibt es dann ja auch mich, dass ich das einfach übernehme.
Das auch, den Stress wollte ich auch keinem tun. genau. Exakt. Aber also, wir kommen jetzt mal hin. Also es macht Sinn, also sich, bevor man selbstständig macht, sich diese Frage zu stellen. Und das ist sehr wichtig, dass man nicht einfach losrennt. Also fand ich auch von euch beiden jetzt gerade aus der Perspektive heraus, wenn man sich mal klar macht, wie viel, also für was mache ich das? Will ich selbstständig leben können oder möchte ich schnell und hektisch reich werden? Also um es mal so
zwei Impulse. Ganz wichtige Frage.
Exakt. Wie viel Zeit soll mittelfristig da reinfließen? Wie gesagt, das ist am Anfang alles so, da ist man manchmal unterlassen, war noch gar kein Kunde da, etc. pp. Dann hat man erstmal zu viel, aber wohin soll sich es mal einschwingen nach dieser Anfangsphase, Findungsphase, glaube ich, das ist sehr wichtig, dass man sich da einfach Klarheit verschafft. Genau wie, also wie das wir auch gemacht haben, also als wir zusammengesessen haben, haben wir jetzt auch von vornherein gesagt, hat hier irgendjemand Bock auf einen Exit zu gehen oder bauen wir das für uns? Das ist die erste Frage. Und die haben wir natürlich vorher schon abgeklappert. Also wir gesagt haben, okay, das ist uns bei der Weimar anderen drei uns schon nicht ganz einig. Und beide Ansätze sind valide, sie sollten nur nicht unterschiedlich sein. Da waren wir alle gesagt, okay, das wollen wir hier. Dann ist was ist so das Ziel, nicht businessseitig. Da haben wir gesagt, okay, wir wollen einfach eigentlich so ähnlich, wie ihr es auch gesagt hatte gerade, wir wollen für uns eine Arbeitsumgebung schaffen, mit der wir zufrieden sind, wo wir Einfluss drauf haben, wo wir das Team gestalten können und eben, auch wenn wir es noch nicht alle runtergeschrieben haben, aber unserem Wertegerüst etwas gestalten können. Mhm. Jetzt hier mit ein paar mehr Leute, was aus dem ergibt, was wir tun wollten, da braucht man mehr Kapazität oder auch mehr Kompetenzen, als man im Einzelnen hier reinkriegt, wenn man unser ganzes Feld mal betrachtet. Also das hätten wir aneinander nicht abbilden können. Also deswegen brauchen wir verschiedene Leute. Aber eben nicht, wir wollen irgendetwas haben, was wir später verkaufen können. Weil daran richtet sich auch eine ganze andere Menge. Daran richten sich auch Abrechnungsmodelle lustigerweise. Ich kann andere anbieten als andere. Wenn ich was verkaufen will, brauche ich irgendwie langlaufende Verträge, weil die Leute wollen, wenn sie das kaufen, gehen sie hoch, machen Due Diligence und wollen, okay, was ist das Ding denn wert? Wie läuft das, Leute? Wir haben hier Verträge, du hast ein Kontingent, aber du hast keine Abnahmeverpflichtung und wir rechnen nach, was ist ab. Ja. So, das heißt, wenn ein Kunde sagt, ich Ansprechpartner wechselt, neue mag uns nicht, fragt uns nichts mehr, dann ist der instant raus, obwohl der Vertrag halt noch theoretisch läuft, aber ich kann halt keine Rechnung schreiben, weil nichts passiert. Also eigentlich kannst du jeden Tag quasi raus. Wäre tödlich, wenn du das Ding verkaufen willst. Also sagt jeder, wie soll ich das bewerten? Da fallen direkt diverse Geschichten, die du sonst anders machen musst. Sonst kannst du dein Ziel nicht erreichen. Also wenn das, könnte ich dann, müsste ich jetzt alles umstellen, mach das dann mit laufenden Kunden, das ist doof. Dann wird deine Dienstleistung anders. Also in dem Moment, wenn ich sagen kann, du, lass uns mal überlegen, was für dich das nächste als Beste und was ist hier als Beste. Das war das vorhin, aber ich bin eher Beratung, dass wir zusammen mit dem Kunden im Gespräch ständig festlegen, wo sind Wachstumspotenziale oder geht es mal Richtung Cost-Cutting oder Maintenance-Auflösung, egal was, also was liegt gerade an, was können wir tun, welche Ressourcen hast du da, was können wir zusammen weiterentwickeln. Versus, ich möchte jeden Monat das gleiche Geld. Dann muss ich ja irgendwie fest definierte Pakete, die abzufeiern sind, sonst macht das sonst keinen Sinn. Also da kommen dann die Verträge, sie kriegen im Monat 15 Texte.
Ja.
So, und ob du die dann brauchst oder nicht, ist Hupe. Und da musst du im Vorfeld, also ich meine, wenn du es ordentlich machst, so ein Modell, musst du im Vorfeld natürlich für ein Jahr definieren, was wollen wir eigentlich tun. Das ist wahnsinnig viel Arbeit. Die kann ich beim Vorvertrieb sparen, weil ich natürlich sage, ich baue dir nicht einen riesen Maßnahmenplan, den ich mir überlege, sondern wir machen das ad hoc, wir würden uns das anschauen, das und das, wir gehen das aber zusammen, wenn du sagst, es ist dir zu tief, dann brechen wir ab, wenn das nicht geht, dann gehen wir hier lang, Schichten ständig um, ist dann im Vertrieb natürlich einfacher. Also das hat alles Vor- und Nachteile, aber man muss sich dem bewusst sein und dann danach sein Unternehmen ausrichten.
Ich denke, darum geht's. Es geht wirklich nicht um eine Wertung, sondern um eine Klarheit, weil das einfach viel Hin- und Herschlingern ersparen kann.
Exakt, genau, darum geht's. Weil wie gesagt, alles davon ist valide. Ich kenne alle Versionen, die funktionieren. Auch alle Versionen, wo Menschen glücklich sind. Also definitiv gar keine Wertung. Nur es hat halt wirklich diese, wenn ich das Ziel nicht habe, kann ich falsche Grundlagen. Da muss ich irgendwann mal ein Fundament aufreißen und es nochmal neu machen, während das Haus draufsteht. Das ist immer ein bisschen nervig.
Ja klar, vor allem wenn da noch Mitarbeiter involviert sind, ist das natürlich nochmal deutlich komplexer. Lisa und ich können das noch einigermaßen machen, würde ich mal sagen, auch wenn es auch schon ein großer Kraftakt ist, aber das ja, ist bei dir ja eine ganz andere Größenordnung dann.
Absolut, absolut, ja. Cool. Also deswegen der dringende Appell, wenn ihr irgendwie gründen wollt, macht euch dafür vorher Gedanken. Wenn ihr irgendwo auf der Suche seid nach einem Arbeitgeber, fragt solche Sachen ruhig mal ab und lasst sie euch erklären. Also nicht abspeisen mit. Also das sage ich auch jemand, der viele Bewerbungsgespräche führt. Die meisten Leute sind mir zu passiv an der Stelle. Also die fragen viel zu wenig über uns. Wir machen immer so eine kurze Unternehmensfolge, aber da ist man noch im Generischen. Weil sonst kann ich ja 5 Stunden erzählen und dann will er das ja gar nicht wissen. Aber nicht fragen, also das ist legitim natürlich nach Gehalt zu fragen, weil das ist die einfachste Frage von allen. Also weil die halt einfach so einfach eine Zahl ist, dann kann man drüber diskutieren, aber darum kommt es am Ende nicht. Also natürlich muss sie hinreichend sein, Entschuldigung, aber solche Sachen.
Sollte die letzte wirklich, nicht die erste Frage sein.
Ja.
Genau. Und so Sachen ruhig auch mal mit abzufragen, kann euch einiges erleichtern. Oder das fand ich jetzt eine sehr schöne Sache vom Sebastian Erhofer, der auf der Campix gezeigt hat, wie so eine Unternehmenskalkulation, also Agenturkalkulation entsteht. Und der hat dann auch gesagt, das ist wirklich für Bewerber ein kleiner Tipp, schaut euch doch einfach mal an, wenn ihr an die Zahlen kommt oder fragt, wie die Umsatzmarge ist. Weil daran kannst du ungefähr abschätzen, wie stressig der Job wird. Da hat nämlich gesagt, also wenn man so kalkuliert, ab Wert X, wird es langsam anstrengend. Bis dahin ist es, also wenn es da drunter, also wenn er unter, was ich gesagt, wenn er unter 5% hat das Unternehmen sein Unternehmen nicht im Griff. Das ist hochgradig riskant, haben sie euch keine Rückfragen.
Das ist echt ein guter Tipp, ja.
Also, wenn es Richtung über, wenn es so auf die 25 zusteuert, dann ist man dann doch Richtung eher 80 Stunden in der Woche als Angestellte und nicht die vertraglich vereinbarten 40. Weil das sonst schwerlich abzubilden ist. In der Regel, also da gibt es immer Ausnahmen, weil Leute irgendwie extrem smart organisiert sind. Bitte keiner auf Fans, wenn er sagt, du, wir sind ja total nach 20 Stunden fertig und haben 30% Umsatzrente. Vielen Dank, ich habe es nicht. Respekt, bring es mir gerne bei, wenn es so ist. Ich gebe dir viel Geld dafür. Aber dann muss man heulhörig werden und kann mal kritisch nachfragen, wie das denn wirklich dort funktioniert. Weil wir nehmen auch immer ein paar Mitarbeiter mit rein, weil wir auch von den Mitarbeitern, also jetzt nicht in die Gehaltsverhandlung, aber in die Erstgespräche und so, weil wir auch von denen immer ein Feedback haben wollen, ob die glauben, dass die ins Team passen oder nicht. Also sagen aber auch immer, ihr könnt die fragen, wir können auch rausgehen, dann könnt ihr doch mal ohne uns fragen oder so. Also fragt so etwas an. Also im Notfall, wenn andere es nicht machen, fragt mal, ob ihr euch mit der entsprechenden Teamleiter oder mit Mitarbeiter auch mal unterhalten könnt als Arbeitnehmer. Wir haben Fachkräftemangel, ihr könnt da ruhig ein paar Sachen mal anfragen, ob die möglich wären.
Zeigt ja auch Interesse.
Ich hatte das mal in einem Vorstellungsgespräch tatsächlich, dass mir das von denen aus angeboten wurde und das habe ich als so positiv empfunden. Da ist die Führungskraft dann wirklich aus dem Raum gegangen und ich durfte mit 2 Teammitgliedern ganz offen sprechen und ich meine natürlich, es war keine komplett natürliche Situation, aber das ist schon nochmal was ganz anderes und zeigt halt auch schon so ein bisschen Kultur, Vertrauen und so weiter. Ja. Was ich vielleicht noch so aus meiner Warte hinzufügen würde, da wir ja eine andere Unternehmenssituation haben als du, würde ich noch mal mehr auf die persönliche Ebene gehen. Ich finde es ganz wichtig, sowohl in der Gründung als auch, wenn jemand auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber ist, sich noch mal richtig in Ruhe zu fragen, was bin ich für ein Mensch und wie verbringe ich gerne meine Zeit? Also auch so, wie viel zum Beispiel möchte ich gerne mit anderen Menschen zusammenarbeiten? Wie viel möchte ich gerne auch still und in Ruhe und konzentriert an Projekten arbeiten? Also einfach noch mal diese Grundpfeiler für sich abzustecken, weil je mehr man da über sich weiß, desto klarer kann man es auch kommunizieren und desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass es halt einen Fit damit gibt auf der Gegenseite.
Das stimmt. Absolut. Das ist richtig. Ich glaube, das war ein schöner Abbinder. Nochmal für die Leute so ein paar praktische Tipps. Ansonsten war natürlich ein bisschen philosophisch. Sagt euch mal, wie euch so ein philosophisches Thema gefällt. Liebe Zuhörer geneigt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es zumindest extrem spannend. weil das ist so ein Thema, oft, dass man mit anderen Menschen drüber spricht, also immer mit neuen Menschen, dass mehr wird, kriege ich selbst Klarheit auch für mich in das Thema rein. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Sarina, deine ganzen Kontaktdaten kommen in die Shownotes. Also bitte bei Direktfragen auch Sarina gerne Direktfragen.
Genau, gerne.
Und aber auch könnt aber auch Lisa und mich, wenn ihr die, ich weiß, dass dieses Kommentaren im Blog heutzutage gegen Null geht, weil man hört es ja auf dem Podcast, bis man Büros hat man vergessen, wenn man auf, dass man Webseite aufrufen will. Ja. Ihr könnt uns auch mal gerne irgendwie auf unseren Social-Media-Kanälen gerne per Direktnachricht anschreiben und über die Folge diskutieren. Da freuen wir uns auch immer sehr.
Sehr gerne.
Genau, in diesem Sinne, tschüss.
Ciao. Tschüss.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür! Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch und jetzt Rank Well.